Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte uns heute einen Text aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, in den Versen 1 bis 9 auslegen. Ich möchte vorher noch ganz kurz zu dem Hintergrund von dem Brief sagen. Der ist von Paulus geschrieben worden an die Gemeinde in Philippi. Das lag in Griechenland, in der Provinz Mazedonien. Und da gab es Heiden und Christen in der Gemeinde. Und da traten einige Irrlehrer auf in dieser Gemeinde. Die haben den Heiden gesagt, ihr seid aber nicht gerecht vor Gott, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst und wenn ihr nicht bestimmte Gesetze der Juden aus dem Gesetz des Mose einhaltet. Und deshalb schreibt Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Philippi, um sie zu ermutigen, bei dem zu bleiben, was sie von Paulus gelernt haben und sich nicht beeinflussen zu lassen von diesen Irrlehrern. Ich lese jetzt aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 9. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, steh ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der erste Vers sagt es schon sehr deutlich. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude, mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest. Also es geht darum, dass Paulus der Gemeinde sagt, steht fest, bleibt dem Herrn unbedingt treu. Und dieses Wort, diesen Abschnitt kann man wunderbar gliedern. In Vers 1 gibt er den Hinweis, halte fest am Ziel. Dann halte fest am Frieden, die Verse 2 bis 3. Dann halte fest an der Freude, die Verse 4 bis 5. Dann halte fest am Vertrauen. Und am Ende, in den letzten beiden Versen, gibt er noch eine konkrete Entscheidungshilfe für Situationen, in denen man entscheiden muss, was sage ich denn jetzt oder was tue ich jetzt? Und da sagt er, was sagt dir denn dein Gewissen? Was sagt dir Gottes Wort und was zeigt dir dein Vorbild? Das ist so diese Gliederung von dem Text und die möchte ich jetzt einzeln weiter betrachten. Aber vorweg nochmal, warum hat Paulus dieses Anliegen? In erster Linie natürlich, weil sie von diesen Irrlehrern bedroht waren. Aber im Grunde genommen steckt dahinter ja auch immer ein geistliches Problem. Wir haben es ja letztendlich, wir stehen in einem Kampf. Wir stehen in einem geistlichen Kampf und wir stehen in einem Wettlauf. Und wir haben es zu tun mit dem Teufel, wir haben es zu tun mit den Einflüssen aus der Welt und wir haben es zu tun mit unserem eigenen Fleisch. Und in diesem Kampf, in diesem geistlichen Kampf stehen wir alle. Da stehen nicht nur die Philipper. In Kapitel 1, Vers 27 bis 30 sagt er, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch nichts in nichts von den Widersachern erschrecken lässt. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Und für diesen Glaubenskampf, in dem die Philipper damals standen und in dem wir auch stehen, da gibt uns Paulus diese Hilfen, die wir eben gehört haben. Ich möchte aber trotzdem nochmal, bevor wir auf diese Hilfen zu sprechen kommen, uns oder euch fragen, was ist denn eigentlich unsere Motivation, aus der heraus wir diesen Wettlauf laufen oder diesen Kampf gewillt sind zu tun? Was ist eigentlich unsere Motivation? Hat da jemand eine Antwort?
Die Liebe zu Jesus.
Bitte?
Die Liebe zu Jesus.
Genau, die Liebe zu Jesus. Und diese Liebe, die kommt aus diesem ersten Vers so wunderbar heraus. In erster Linie die Liebe des Paulus zur Gemeinde. Da steht nämlich, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude, mein Siegeskranz, Geliebte. Also man merkt förmlich, was für eine Liebe er zu den Philippern hat. Zu denen hat er auch eine besondere Beziehung gehabt. Aber sie sind nicht nur von Paulus geliebt und ersehnt. Da steht nämlich, bei Geliebte steht das griechische Wort Agapetos. Und da steckt Agape drin. Und Agape ist, wie wir wissen, die göttliche Liebe. Also, sie sind nicht nur von Paulus geliebt. Nein, sie sind Gottes Geliebte, sie sind Gottes Ersehnte. Können wir uns vorstellen, wie groß die Sehnsucht Jesu als Bräutigam zu dir als Braut ist? Du befindest dich ja gerade in einer Verlobungszeit. Und wie groß die Liebe Jesu, die Sehnsucht zu dir ist, endlich mit dir ganz vereint zu sein. Oder wie groß die Liebe deines himmlischen Vaters ist zu seinem Sohn, der jetzt noch in der Fremde weilt, aber der bald heimkommt. Kannst du dir diese Liebe des Vaters vorstellen? Setzen wir doch mal unseren Namen ein. Wenn Paulus hier von meine Geliebten spricht. Ich darf das mal für dich, lieber Jürgen, vielleicht mal so sagen. Ich setze mal deinen Namen ein. Mein geliebter Jürgen, mein ersehnter Sohn, meine Freude und mein Siegeskranz. Ist das nicht schön?
Ja.
Du bist Jesu. Du bist Gottes Freude und Sehnsucht. Und du bist sein Schmuck. Du bist sein Siegeskranz, mit dem er sein Haupt krönt. In Jesaja 53, die Verse 10 bis 11, heißt es von Jesus, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Ja, du bist der Lohn seiner Mühsal. Du bist die Frucht seines Todes. Und du bist die Krönung seines Werkes. Und an dir sättigt er sich mit Freude. An dir sättigt er sich mit Freude. Wie vollkommen wird die Freude erst im Himmel sein, wenn wir diese Freude Gottes und diese Liebe, diese Sehnsucht Gottes zu uns einmal ganz begreifen dürfen. Und was kann uns, wenn wir in diesem Wettlauf stehen, was kann uns da mehr ermutigen, als diese Liebe immer mehr zu sehen? Diese Liebe, die Gott zu uns hat, diese unbedingte Liebe. Wenn er von uns fordert, seid fest, bleibt fest an mir, dann bedeutet das auch, das ist implizit gleich, ich bleibe fest an dir. Denn wie sollte Gott etwas von mir fordern, was er nicht selber bringt? Ja? Er kann nur sagen, bleib unbedingt treu. Ja? Er kann nur sagen, bleib fest an mir, wenn er selber unbedingt treu ist und fest an uns bleibt. Ja, also wie gesagt, das wollte ich vorweg schicken, die Liebe Gottes als Motivation, um festzustehen. Und dieser Text lässt sich, wie gesagt, in diese vier Aufforderungen gliedern. Halte fest am Ziel, Vers 1, halte fest an der Freude, am Frieden, halte fest an der Freude, halte fest am Vertrauen. Zuerst zu dem ersten, zu der ersten Aufforderung. Halte fest am Ziel. Ich lese aus Vers 1. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn. Und in dieser Weise feststehen, das bezieht sich auf die davor liegenden zwei Verse. Und da wird nämlich erklärt, in welcher Weise wir feststehen sollen. Wenn er schreibt, in dieser Weise sollt ihr feststehen. Da steht, seid nicht irdisch gesinnt, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also, in welcher Weise sollen wir feststehen? In welcher Weise sollen wir am Ziel festhalten? Indem wir etwas erwarten, nämlich ein himmlisches Reich. Mein Glück ist nicht das irdische. Mein Glück ist das himmlische Reich, indem wir einen wiederkommenden Herrn erwarten, als Retter und als Herr. Und indem wir erwarten, dass wir einmal erlöst werden von diesem Körper, von diesem, was uns, von unserem Fleisch, was uns tagtäglich auch behindert, was uns tagtäglich Mühe macht, was uns Schmerzen bereitet, was uns enttäuscht, ja, dass das alles einmal verwandelt wird. Also in dieser Weise feststehend, das Ziel vor Augen, ein himmlisches Reich, einen wiederkommenden Herrn und einen neuen Leib. Also in dieser Weise fest, lauft auf das Ziel zu, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Verkündigt dem wiederkommenden Herrn in Wort und Tat, lasst euch durch nichts davon abbringen, auch wenn euer armseliger Leib euch so oft hindert, aber steht wieder auf, Gott wird ihn einmal umwandeln in seine Herrlichkeit. Ja, wir wissen das alle, vielleicht können wir das Ziel aus den Augen verlieren. Wir fallen in Sünde oder wir schauen auf unsere Verletzungen oder wir setzen falsche Prioritäten oder wir kämpfen mit Schmerzen und Gebrechlichkeit und Leid. All das, das kann uns daran hindern, dass wir fest am Ziel festhalten. Und darum hier also die Aufforderung, halte fest am Ziel. Wie kann ein Dauerläufer das Ziel erreichen, wenn er das Ziel nicht vor Augen hat? Also, dann wird er sich verirren und er wird dann nicht ans Ziel kommen. Darum, verliere nicht den Kompass, lass dir das Ziel vor Augen stehen, zu dem du berufen bist, wie es in einem Lied heißt. Im Hebräer 12, 1 bis 2 steht, darum lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also erste Hilfestellung zum Festbleiben, halte fest am Ziel. Und die zweite Hilfe, die er uns gibt, ist, halte fest am Frieden. Das steht in den Versen 2 und 3. Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Also da gab es zwei Frauen in der Gemeinde, die Streit hatten. Vielleicht gab es auch Parteiungen in der Gemeinde wegen der Judaisten in der Gemeinde, die Gemeinde einfach durcheinander brachten. Solche, die zu Paulus hielten und solche, die schon überredet waren von den Judaisten. Friede ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wie kann ich Frieden mit Gott haben, wenn ich gleichzeitig Unfrieden mit meinem Bruder, mit meiner Schwester habe? Geht das? Wie kann ich für das Evangelium kämpfen, wenn ich mich gleichzeitig mit einem Bruder oder einer Schwester kabbele? Geht das? Im Korintherbrief steht, wo ein Glied leidet, da leidet der ganze Leib mit. Und so ein Unfrieden kann dann die Gemeinde lähmen in ihrem Lauf, kann machen, dass sie nicht richtig vorankommt in ihrem Kampf. Eine Gemeinde, die feststeht, ist eine Gemeinde, die eines Sinnes ist, die eine Gesinnung hat. Eine Gemeinde, die feststeht, ist eine Gemeinde, die eines Sinnes hat, eins ist. Das geht sehr deutlich aus dem Vers 2 hervor. Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben. Und in Kapitel 1, Vers 47, da steht es sehr deutlich, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Also, feststehen geht nur, wenn wir eines Sinnes sind. Sonst, wenn da irgendetwas an Uneinigkeit ist, dann sind wir eigentlich verpflichtet, um der ganzen Gemeinde willen, das zu klären. Vielleicht denken wir, ach, das läuft sich schon zurecht. Oder die Zeit heilt alle Wunden. Oder die Zeit lässt das letztendlich alles vergessen und nebensächlich werden. Aber wir können jederzeit durch unsere Vergangenheit wieder eingeholt werden. Dann können ungeklärte Dinge wieder aufpoppen. Wenn sie nicht einmal geklärt worden sind. Also bei Streit und Verletzungen auf Zeit zu spielen, ist immer eine schlechte Entscheidung. Wenn auf die Wunde nicht sofort die Liebe Jesu, die Salbe Jesu kommt, dann gibt es Verkrustungen auf dieser Wunde. Und diese Verkrustungen, die können ja zwischen uns in der Gemeinde stehen, diese Verkrustungen. Sie sind zwar unausgesprochen, aber irgendwie stehen sie im Hintergrund noch immer im Raum, auch wenn vordergründig andere Themen anstehen. Aber letztendlich verhindern diese Verkrustungen Aufrichtigkeit und Liebe. Verkrustungen verhindern Aufrichtigkeit und Liebe in der Gemeinde. Und an der Liebe sollen wir ja schließlich erkannt werden. Also, zweite Sache. Erstens, halte das Ziel vor Augen. Halte fest das Ziel. Und halte fest am Frieden. Im Vers 3 steht, ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, Jochgenosse, steht da eigentlich im Griechischen, stehe ihnen, also Evodia und Syntyche, stehe den beiden bei, die zusammen mit mir an dem Evangelium gekämpft haben. Interessant, es gab also mal bei diesen zwei Frauen eine Zeit, wo die eines Sinnes waren, wo sie zusammen für dieselbe Sache gekämpft haben, wo der Kampf für das Evangelium beide geeint hatte, wo sie die Gesinnung Jesu hatten. Aber wenn die Liebe Gottes zu den Verlorenen in der Gemeinde nicht mehr so brennt, dann besteht wohl die Gefahr, dass es Streit gibt. So ist es bei Syntyche und bei der Evodia gegangen. Früher waren sie im Evangelium füreinander, miteinander geeint. Jetzt gibt es Streit. Und wir wissen ja, dass der Teufel nur auf den geeigneten Anlass wartet, bis er ja zuschlagen kann. Aber auch wir brauchen treue Gefährten, die als Jochgenossen uns dann zurechthelfen. Also nicht von oben herab, sondern die sich unter das Joch stellen und es anheben und die Last leichter machen oder die Last abnehmen oder uns helfen, die Last loszuwerden. Jochgenossen. Ich glaube, wenn so Verfehlungen sind bei uns, dann dürfen wir die Barmherzigkeit und Liebe nicht vergessen, nicht in den Hintergrund stellen, nicht nur einfach nach Buchstaben handeln, sondern den Einzelnen sehen, wie er leidet, auch wenn er vielleicht im Streit liegt mit anderen oder wie auch immer, aber dass wir uns darunter stellen und für ihn da sind und ihm mit einem sanftmütigen Geist sozusagen aufhelfen. Immer wissend, ich bin genauso anfällig, mir kann das genauso passieren, ich bin nur gerade verschont worden. Paulus hätte sich auch den Frieden rauben lassen können durch die Judaisten. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen, sagt er in Philipper 1. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, die anderen aus Eigennutz, verkündigen Christus nicht lauter. weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis bereiten wollen. Eine andere Übersetzung heißt, weil sie meine Fesseln noch schmerzlicher machen wollen. Aber er sagt, was macht das? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Also, Paulus lässt sich den Frieden nicht nehmen. Jetzt komme ich zu dem dritten Punkt, halte fest an der Freude. Das steht in den Versen 4 bis 5. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Freude ist eine weitere Frucht des Heiligen Geistes. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, Amen. Kennen wir den Vers. Es ist doch bemerkenswert, dass Paulus ja den Brief, der im Neuen Testament als Brief der Freude bezeichnet wird, weil er am meisten von der Freude gekennzeichnet ist, dass Paulus diesen Brief aus dem Gefängnis schreibt. In Ketten und die Todesstrafe vor Augen. Es gibt, heißt in einem Lied, ihr kennt das, in dir ist Freude, in allem Leide. O du süßer Jesu Christ, wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde, Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben mit Herz und Munde, Halleluja. Ja, das ist sicherlich eine ganz besondere Herausforderung, in allem Leide ein Loblied anzustimmen. Aber es kann uns ja die Tür zur Freude auftun. Paulus zumindest hätte auch Gründe gehabt, sich nicht zu freuen. Ja, also Paulus hätte sicherlich Gründe gehabt, sich nicht zu freuen, ja. Aber er wollte sich freuen. Es war eine Entscheidung. Ich will mir die Freude nicht nehmen lassen. Er hätte die Freude von diesen unlauteren Evangelisten in der Gemeinde nehmen lassen können, ja, die aus selbstsüchtigen Motiven unaufrichtig handeln, weil sie meine Fesseln noch schmerzhafter machen wollen, sagt er, hätte ihnen die Freude rauben können. Aber er wollte das nicht. Er sagt, was macht das schon, ja, wenn doch Christus verkündigt wird? Und er sagt dann, und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch künftig darüber freuen, denn ich weiß, dass am Ende von all diesen Dingen meine Rettung steht. Und ich denke, an Paulus können wir sehen, Freude ist nicht nur ein Gefühl, Freude ist auch eine Entscheidung. Ich will mich freuen. Oder er hätte sich über die Todesstrafe die Freude nehmen lassen können. Oh Mann, ich lebe vielleicht nur noch ein paar Tage oder ein paar Wochen. Aber er sagte im Kapitel 2, und wenn mein Leben auch wie bei einer Opferzeremonie als Trankopfer für euren Glauben ausgeschüttet wird, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Ja, was für eine wunderbare Haltung sehen wir da an Paulus. Und Paulus weiß auch, dass die Freude am Herrn Auswirkungen hat. Er sagt, lasst alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Und wenn er das sagt, lasst alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid, dann war er bestimmt auch herzlich und freundlich im Gefängnis. Dann haben das bestimmt alle gesehen, dass dieser Paulus anders ist wie die anderen Gefangenen. Der ist so herzlich, der ist so freundlich. Kann ich nicht verstehen. Der liegt doch in Ketten. Der weiß doch gar nicht, wie lange er noch lebt. Aber er hatte jederzeit das Ziel vor Augen, das Himmelreich. Er sagte, ich muss nicht in diesem Leben glücklich werden. Den wiederkommenden Herrn immer vor Augen. Der kommt wieder, auf den laufe ich zu. Und auch das Wissen, auch wenn ich jetzt Schmerzen habe an diesem Leib, der wird einmal, ja, durch die Ketten vielleicht, oder Hunger, Kälte, Frieren, ja. Er sagte ja mal, ich bin alles gewohnt. Dann weiß er doch, irgendwann ist es vorbei. Eine neue Schöpfung. Mein Leib wird einmal von all dem los sein. Also, wir haben jetzt betrachtet, halte fest am Ziel, halte fest am Frieden, halte fest an der Freude. Und der letzte Punkt hier ist, halte fest am Vertrauen. Das steht in Versen 6 bis 7. Da steht, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Luther sagt es so, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ist das nicht ein gutes Angebot Gottes an uns? Sorgt euch um nichts? Aber wie schwer ist das? Wie schwer ist es, sich nichts zu sorgen? Das ist so schwer. Die Sorgen unter das Kreuz zu bringen und sie dazulassen und nicht wieder mitzunehmen. Ihr wisst das ja. Aber auf der anderen Seite, wie wollen wir gut kämpfen, wenn wir so einen Ballast mitschleppen? Wie wollen wir da gut laufen? Und Gott möchte uns eigentlich von dieser Last befreien. Ja? Jesus sagt, Sorgen sind wie Disteln, wie Dornen, die den Glauben ersticken. Ja, Sorgen können eigentlich ein Misstrauensvotum an Gott sein, dass wir ihm eigentlich nicht in allem wirklich vertrauen. Da müssen wir uns sicherlich so manches Mal durchringen und um diesen Glauben Gott bitten und sagen, ich möchte mich nicht sorgen, ich will vertrauen. Ja, Paulus hätte sich auch sorgen können um sein Leben, wie gesagt, um die Frucht seiner Arbeit, die von den Judaisten gerade in der Gemeinde zunichte gemacht wird. Aber er setzt an die Sorge, setzt er Vertrauen. Darum halte fest am Vertrauen. Und sein Vertrauen ist, ich bin gewiss, dass das Werk Gottes nicht untergehen wird. Das, was er begonnen hat, das habe ich ja nicht begonnen. Da war ich ja nur sein Werkzeug. Er ist der, der die Gemeinde gegründet hat. Er ist der, der sie baut. Er ist der Leiter in der Gemeinde. Ja, ich bin gewiss, das Werk Gottes wird nicht untergehen. Also anstatt sorgenvoll seine Tötung zu erwarten, sagt er, ich erwarte es, was er erwartet. Nicht seine Tötung sorgenvoll, sondern ich erwarte und hoffe sehr, dass Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird, sei es durch mein Leben oder meinen Tod. Denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn. Oder Sorgen wegen der falschen Propheten, der Judaisten, da sagt er, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch Philippern angefangen hat, auch weiterführen wird und an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, vollenden wird. Ja, Vertrauen statt Sorgen. Ihr kennt sicherlich dieses Lied, mach aus Sorgen ein Gebet. Das finde ich sehr passend hier. Mach aus Sorgen ein Gebet. Seele, lass dein eitles Grämen. Gottes Herz dir offen steht, er wird nimmer dich beschämen. Deine Last wirf auf den Herrn, trau ihm immer, trau ihm gern. Und auf dieses bedingungslose Vertrauen steht eine Verheißung und die steht hier auch in Philippa. Da steht nämlich die Verheißung und der Friede Gottes, wenn wir das machen, unsere Sorgen so abgeben. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das heißt, Gott verheißt uns hier zwei Dinge, den Frieden, Frieden Gottes und Bewahrung unserer Herzen und Gedanken in Gott. Das wollen wir ja auch gerne, dass wir wirklich, dass unsere Herzen und Gedanken in Gott bewahrt werden. Das verheißt Gott hier sehr gerne. Und deswegen plagen dich heute Morgen gerade Sorgen, dann entscheide dich, diese unter das Kreuz Jesu zu bringen, abzulegen und ihm zu vertrauen. Du hast es in Händen, ich vertraue dir. Ja, das waren also die vier Hilfen, die Paulus den Philippern mitgibt in dieser angespannten Gemeindesituation, wo es darum ging, dass das Werk Gottes letztendlich und Paulus' Werk letztlich durch ihre Lehrer zunichte gemacht wird. Festzustehen, halte fest am Ziel, halte fest am Frieden, ist ganz wichtig. Haltet fest an der Freude, haltet fest am Vertrauen. Und wenn ihr das haltet, dann werdet ihr festbleiben in der Spur, dann wird euch der Teufel, wird euch die Welt, wird euch auch die Sünde nichts anhaben können. Dann bleibt ihr in der Spur. Und wenn du nicht weißt, wie du dich in einer konkreten Situation entscheiden sollst, dann gibt er hier in den letzten beiden Versen auch nochmal eine Hilfe, nämlich, was sagt dir dein Gewissen, ja, wie du dich entscheiden sollst? Was sagt dir Gottes Wort? Und das Dritte ist, hast du ein Vorbild? Was kannst du von dem Vorbild lernen? Vers 8 lese ich uns vor. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Das ist sozusagen die Gewissenshilfe, die er uns da gibt. Also er sagt da, alles was wahr ist, darauf seid bedacht. Bin ich ehrlich momentan gerade? Bin ich meinem Bruder, Schwester gegenüber ehrlich? Alles was anständig ist, wirft das ein gutes Bild auf Gott und auf die Gemeinde. Alles was gerecht ist, mein Urteil und Handeln ist das angemessen, unvoreingenommen und berechtigt. Richtet eure Gedanken auf das Reine, sind meine Motive lauter? Auf das Liebenswerte, bin ich in diesem Moment von Liebe bewegt? Auf das Bewundernswürdige, würde das auch Anklang bei Gott finden und der Gemeinde finden, was ich gerade tue? Also einige Dinge, wie wir uns auch vor Gott prüfen können, über unser Gewissen. Und das andere natürlich, was sagt Gottes Wort? Er sagt, was ihr gelernt und empfangen und gehört habt, das tut. Das Wort Gottes müssen wir natürlich lernen, müssen wir kennen, dann können wir es auch tun. Aber wenn wir es nicht kennen, dann haben wir natürlich auch keine oder nur bedingt kennen, wenig kennen, dann haben wir natürlich auch nicht so die umfassende Hilfe, die uns zur Verfügung steht. Und er sagt, das tut. Und das ist natürlich auch entscheidend, das sagt Jesus auch immer, das Wort kennen nur allein genügt natürlich nicht, sondern es muss auch getan werden. Das heißt, wir wissen zwar viel, aber oft ist es, dass wir vielleicht vor einem konkreten Schritt zurückschauen oder sagen, ich weiß nicht, wie der andere das sieht und ob er das versteht, ob er sich eventuell verletzt fühlt, ob ich will jetzt auch nichts falsch machen. Ja. Und dass wir dann vielleicht lieber Dinge, die Gott uns klar gemacht hat, dass wir die dann vielleicht lieber erstmal auf die lange Bank schieben. Ja, und zuletzt, was zeigt dir dein Vorbild? Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert von Paulus, wie er sich als Vorbild darstellt. Ja? Das finde ich total bemerkenswert. Würdest du dich als Vorbild darstellen? Also ich würde mich nicht so gerne als Vorbild darstellen. Ja, so nach dem Motto, seht an, seht auf mich, ja? Orientiert euch an mir, dann seid ihr auf einem guten Weg. Das ist schon sehr bemerkenswert, dass Paulus das machen kann. Er sagt, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Und in Philipper 3 sagt er es so, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, die so wandeln wie ich. Ja, seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das heißt, Vorbilder können auch eine Hilfe sein für uns als Gemeinde, wenn wir da gute Vorbilder haben in der Gemeinde. Sie geben uns Orientierung, uns durchaus biblisch auf Vorbilder zu schauen. Ja.
Lieben, damit kommen wir zum Ende unseres Gottesdienstes. Soll aber nicht vorbei sein, bevor ihr nicht besonders gesegnet werdet. Und ich möchte das als Nachfolger und Botschafter Jesu Christi tun. Freut euch im Herrn, alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Lasst eure Milde kund werden allen Menschen. Lasst eure Gebete mit Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Und dann wird der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, eure Herzen bewahren in Christus Jesus zum ewigen Frieden. Amen.
Amen. Amen.